Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Der europäische Schicksalsgipfel.
Ich glaube, das ist tatsächlich die Tragweite, um die es geht. Wir springen alle oder uns fliegt Europa in die Luft.
Wir diskutieren heute im Echo, worüber die EU ab morgen debattiert. Der happige Vorwurf, die Weltwoche wirft Bundesratskandidat Bruno Zuppiger vor, Geld veruntreut zu haben. Das japanische Aufräumen, Soldaten sollen die Gegend um Fukushima von Strahlung befreien. Ist das sinnvoll? Dann der südafrikanische Klimapoker.
All of us will go from Durban with smiling faces.
Wir werden Durban alle mit einem Lächeln verlassen. Schön wär's, aber dieser Diplomat ist wohl vor allem schön färberisch. Und was soll ich in Wallisellen? Eine Frage, die sich nicht mehr stellt. Tram sei Dank. Echo der Zeit. Am Mikrofon Roman Fillinger. Das Fernziel der EU ist klar. Der Euro muss gerettet, die europäische Schuldenkrise gelöst werden. Doch dieses Ziel wird man kaum in einem Schritt erreichen. Ich habe Urs Bruder in Brüssel gefragt, welches Etappenziel soll der EU-Gipfel von morgen oder übermorgen denn erreichen?
Das Ziel ist ziemlich klar, man will die Voraussetzungen schaffen dafür, dass die EZB, die Europäische Zentralbank, eingreifen kann und die Märkte beruhigt. Ein EU-Diplomat sagt es heute so, wir müssen die Märkte beeindrucken und wir müssen die beeindrucken, die die Märkte beeindrucken. Und das ist eine klare Anspielung auf die EZB, denn nur noch sie mit ihren im Prinzip unendlichen finanziellen Möglichkeiten kann die Märkte beeindrucken.
Und was muss am Gipfel beschlossen werden, damit die EZB eingreifen kann?
Sie hat eine klare Bedingung formuliert. Sie will einen Pakt sehen, der die Euro-Staaten in Zukunft mit Erfolg zur Haushaltsdisziplin anhält. Und hinter den Kulissen wird derzeit heiß gestritten, wer diesen Pakt unterschreiben soll. Sollen das nur die 17 Euro-Länder tun? Frankreich und Deutschland wären notfalls zu einer solchen Lösung bereit. Andere, etwa der EU-Gipfelvorsitzende Herman Van Rompuy, fürchtet sich vor einer solchen Lösung. Er hat Angst, dass dies einen Graben durch die EU aufreißen könnte. Hier die Euro-Länder, da die Nicht-Euro-Länder. Er will, dass der neue Pakt von allen 27 Ländern getragen wird, auch wenn er nur für die Euro-Länder gilt. Und es tobt noch ein zweiter Streit hinter den Kulissen, nämlich wie genau man das rechtlich umsetzen soll. Durch eine volle Vertragsänderung, da müsste man das EU-Parlament gewinnen, die EU-Staaten, die Parlamente in den EU-Staaten, vielleicht sogar Abstimmungen in einzelnen EU-Ländern. Oder soll man das vorerst wenigstens nur durch eine Änderung in einem Zusatzprotokoll zu den Verträgen machen? So ließe sich dieser Pakt schnell einführen, doch Deutschland ist da dagegen. Ein deutscher Diplomat hat das heute als einen typischen Griff in die Brüsseler Trickkiste bezeichnet.
Ob ein Griff in die Trickkiste oder Neuverhandlung der EU-Verträge, wie dieser Gipfel Europa verändern könnte. Im Echo-Gespräch nach den Nachrichten mit Roger Brändlin.
In der Schweiz hat sich der Nationalrat gegen eine Bonussteuer ausgesprochen. Damit ist diese Steuer vorerst vom Tisch. Sie hätte nach dem Willen des Ständerats und des Bundesrats Teil des indirekten Gegenvorschlags zur Abzockerinitiative sein sollen. Heute können Unternehmen Bonizahlungen von über 3 Millionen Franken von den Steuern abziehen. Mit einer Bonussteuer sollte dies verunmöglicht werden. Der indirekte Gegenvorschlag ohne Bonussteuer geht nun zurück in den Ständerat. Der Ständerat hat heute das Bundesbudget für das Jahr 2012 verabschiedet. Es sieht eine schwarze Null vor. Einnahmen und Ausgaben sollen 64 Milliarden Franken betragen. Der Ständerat folgte weitgehend dem Vorschlag des Bundesrats. Für die Milchbauern allerdings will der Ständerat fast 30 Millionen Franken mehr ausgeben als der Bundesrat. Das Budget geht nun in den Nationalrat. Die Organisation Bioswiss reagiert auf den italienischen Lebensmittelskandal. Nach der Verhaftung mutmaßlicher Fälscher von Bio-Lebensmitteln in Italien hat Bioswiss sämtliche Produkte des Herstellers Sunnyland für den Schweizer Markt gesperrt. Die Sperre gilt ab heute, sie betrifft auch bereits importierte Güter des Unternehmens. Bioswiss ordnete zudem an, dass sämtliche Lagerware von Sunnyland auf Pestizidrückstände untersucht wird. In Süditalien ist der Polizei ein weiterer Schlag gegen die Mafia gelungen. Nach mehr als 15 Jahren auf der Flucht wurde der Chef des Casalesi-Clans in einem Bunker in der Nähe von Caserta verhaftet. Michele Zagaria werden unter anderem Mord, Erpressung und Raub vorgeworfen. Der 53-Jährige wurde bereits mehrmals in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Casalesi-Clan gilt als die mächtigste und gewalttätigste Gruppierung der napoletanischen Camorra. Der syrische Präsident Bashar al-Assad weist Beschuldigungen zurück, er habe die Tötung von Demonstranten angeordnet. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender ABC sagte Assad, die meisten Toten der vergangenen Monate seien seine Unterstützer gewesen und nicht Kritiker. Wir töten nicht unsere Bevölkerung, so Assad. Nach Schätzungen der UNO wurden seit Beginn der Proteste in Syrien im vergangenen März über 4000 Menschen getötet. In Ägypten ist die neue Regierung vereidigt worden. Zudem hat die Armee offiziell Teile der Macht an Regierungschef Kamal al-Ghansouri übertragen. Die Armee behalte aber die Kontrolle über das Militär- und Justizdepartement, meldet die ägyptische Nachrichtenagentur. Neuer Innenminister wird General Mohammed Ibrahim. Er war bisher für die Sicherheit in der Provinz Gizeh zuständig. Russland will Flugabwehrraketen an die Ostsee verlegen, in die russische Exklave Kaliningrad. Wie der russische Präsident Medvedev sagte, reagiert Russland damit auf die Raketenabwehr, die die NATO in Europa stationieren will. NATO-Generalsekretär Rasmussen kritisiert den russischen Entscheid. Die Raketenabwehr sei Geldverschwendung, sagte er. Moskau investiere damit in Maßnahmen gegen einen Feind, der gar nicht existiere. Der Bündner Ländlerkönig Peter Zinsli ist tot. Der berühmte Schweizer Örgeli-Spieler starb am Samstag im Alter von 77 Jahren. Die Verwaltung der Bündner Gemeinde Tschirtschen bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tageszeitung Südostschweiz. Zinsli hatte sich bereits 1996 von der Volksmusikbühne verabschiedet. Die Nachfrage nach traditioneller Volksmusik sei gering geworden, sagte er damals. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index schloss bei 5.766 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.183 Punkten, plus 0,3%. Der Euro wird zu 1 Franken 23,94 gehandelt, der Dollar zu 92,35 Rappen. Das Wetter. In der Nacht bleibt es windig und nass. Oberhalb von 700 bis 1200 Metern fällt kräftig Schnee. Morgen gibt es im Osten noch letzte Schneeflocken, dann ist es teilweise sonnig. Im Süden ist es schön mit Nordföhn. Die Höchsttemperaturen betragen im Norden 9, im Süden 13 Grad.
Sie hören nicht der Zeit auf DRS 1, 2 und DRS 4 News und der Musikwelle. Offen, das ist die nähere Zukunft der EU. Wir erkunden sie im Echo-Gespräch. Sauber, so soll die Gegend um Fukushima werden. Nur, wie putzt man atomare Strahlung weg? Frostig, das ist das neue Verhältnis zwischen Russland und dem Westen und die Temperatur könnte weiter sinken. Dann, wenig Spielraum, wie Diplomaten in Durban manövrieren. Und kein Spielraum, wieso arme Kenianer bewusst den Klimawandel beschleunigen. Und
da, wo das Tram fährt, ist die Stadt.
Eine Fahrt auf den Spuren des Schweizer Trambooms. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, unter drs.ch. Zuerst zu den Vorwürfen an SVP-Bundesratskandidat Bruno Zuppiger. Er soll Geld veruntreut haben, das zumindest behauptet die Weltwoche in der morgigen Ausgabe. Es soll sich dabei um Geld aus einer Erbschaft gehandelt haben, die Zuppiger betreut hatte. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Eine Woche vor den Bundesratswahlen gerät SVP-Kandidat Bruno Zuppiger in die ungemütliche Lage, sich zur Verwaltung eines Nachlasses erklären zu müssen. Die Weltwoche schreibt in ihrer morgigen Ausgabe, eine ehemalige Angestellte von Zuppigers Firma, die vor 11 Jahren starb, habe ihre Arbeitgeberin damit beauftragt, ihr Testament zu vollstrecken. Dabei sei es um 265.000 Franken gegangen, dass sie zwei gemeinnützigen Firmen hätte zukommen lassen wollen. Statt dass der Wille vollstreckt worden sei, habe sich die Sache aber über mehrere Jahre hingezogen, berichtet die Weltwoche. Nach 5 Jahren habe die Firma Zuppiger und Partner den Begünstigten eine Zwischenabrechnung vorgelegt. Darin seien 150.000 Franken als Willensvollstrecker-Honorar in Rechnung gestellt worden. So habe man unter anderem 500 Arbeitsstunden zu 350 Franken verrechnet. Zwei Jahre später sei die Zürcher Kantonalbank dann angewiesen worden, die restlichen 100.000 Franken auf ein Konto von Bruno Zuppiger zu überweisen. Danach hätten die begünstigten Erben der Firma Zuppiger und Partner mit einer Klage gedroht, worauf der volle Betrag der Erbschaft plus ein Zins von 5% überwiesen worden sei. SVP-Kandidat Bruno Zuppiger erklärt gegenüber Schweizer Radio DRS, er könne auf die Details nicht eingehen, weil eine Stillschweigevereinbarung abgeschlossen worden sei. Zum Zeitungsartikel sagt Zuppiger:
Also die Weltwoche verkannt, dass in einer Firma immer einmal ein Fehler passieren kann. Ich als Unternehmer bin, als dieser Fehler mir bekannt wurde und ich das in der vollen Tragweite sah, bin ich dahinter gestanden und habe das Problem gelöst.
Die Sache sei somit geregelt und es sei niemand zu Schaden gekommen, erklärt Bruno Zuppiger. Der Fehler sei einem Mitarbeiter passiert und nicht ihm selber, betont der SVP-Nationalrat.
Es ist nie mein persönlicher Fehler gewesen. Ich glaube, ich habe Dinge gemacht, vielleicht auch einmal eine Unterschrift gesetzt oder so, als mir die präsentiert wurde. Aber ich habe nie eine Bereicherung gemacht, es ging nie etwas in die eigene Tasche, nichts.
Die Partei von Bruno Zuppiger, die SVP, schreibt in einer Medienmitteilung, sie sei vor der Nomination ihres Kandidaten über die Angelegenheit informiert worden. Von wem, geht aus dem Kommuniqué nicht hervor. Parteipräsident Toni Brunner erklärt dazu auf Anfrage lediglich, die SVP habe selbstständig Abklärungen getroffen und sich dann auch von Bruno Zuppiger informieren lassen. Alles sei ohne Schaden für Dritte geregelt worden, hält die SVP in ihrer Mitteilung fest. Für die Parteileitung sei wichtig, dass Bruno Zuppiger die Sache in Ordnung gebracht habe. Deshalb habe auch kein Grund bestanden, eine Nomination in Frage zu stellen. Die Medienmitteilung schließt mit dem Satz, Zitat, «Die Sache ist für die SVP damit erledigt».
Der EU-Gipfel morgen und übermorgen sei die letzte Chance, den Euro zu retten, sagen viele. Viele sagen aber auch, es stehe noch mehr auf dem Spiel, es gehe um die Zukunft der EU. Ich habe darüber mit Ulrike Gero gesprochen. Die Politikwissenschaftlerin leitet das Berliner Büro des Thinktanks European Council on Foreign Relations. Ich habe Gero gefragt, ist der Gipfel wirklich der Schicksalsmoment?
Es wird schon ein Schicksalsmoment, aber es wird nicht, ich sag mal, eine Sekunde von Schicksal, sondern ich glaube, wir lassen uns jetzt auf 2 Jahre Schicksalsdiskussion ein. Also wir werden nicht am Tag nach dem Gipfel aufwachen und sagen können, die Krise ist gelöst, sondern wir machen den Anfang zur richtigen Krisenlösung.
Aber wenn sie nicht gelöst wird oder wenn der Anfang nicht gelingt, dann wäre das schon dramatisch.
Wenn der Anfang nicht gelingt und wenn wir jetzt nicht ein kräftiges, richtiges und auch weitreichendes Signal setzen, dann wäre das wahrscheinlich relativ fatal. Ich glaube aber, das wird geschehen.
Um diese Schuldenkrise zu lösen, wollen Kanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy ja automatische Sanktionen für Haushaltssünder, also Sanktionen, die nur mit einem qualifizierten Mehr der Länder aufgehoben werden können. Das wäre ein großer Schritt, weil die einzelnen Mitglieder ihr Veto aufgeben würden. Ist es auch ein wahrscheinlicher Schritt?
Ich halte es inzwischen für relativ wahrscheinlich. Ich glaube, den meisten Mitgliedstaaten ist klar geworden, dass das auch die Bedingung für Deutschland ist, um weitere Schritte zu machen. Ja, also es sind ja immer noch weiterreichende Schritte, die in der Diskussion noch ausstehen, obwohl sie abgelehnt werden, die Einführung von Eurobonds oder so. Und es ist völlig klar, dass solche Schritte einer Fiskalunion nur dann gemacht werden können, wenn wir vorher richtige, klare fiskalische Regelungen der Überwachung haben.
Noch unklar ist ja, in welchem Rahmen dieser Schritt gemacht werden soll. Merkel und Sarkozy haben 2 Optionen in den Raum gestellt. Entweder die 27 EU-Mitglieder passen die EU-Verträge an oder aber die 17 Euro-Mitgliedsländer handeln einen neuen, einen separaten Vertrag aus. Schauen wir doch zuerst einmal die erste Option an, eine Neuverhandlung der EU-Verträge. Kann denn das die schnelle Änderung überhaupt bringen, die es jetzt braucht?
Naja, also schnell wird das nicht gehen. Man wird Parlamente befragen müssen, man wird Referenda machen müssen, wie in Irland. Insofern ist da der Zeitrahmen eher 1 bis 2 Jahre. Ich glaube aber, dass das zur Krisenlösung insofern ausreichen kann, als dass es ja ein klares Signal an die Märkte setzen würde, indem man sagt, das ist das, was wir politisch jetzt vorhaben, das wird passieren, dazu stehen wir. Und ich glaube, dass das als solches schon ein beruhigendes Element haben kann. vielleicht machen das einige Länder nicht mit. Wir haben kritische Stimmen aus Großbritannien, wir haben problematische Stimmen aus Irland, die Angst vor einem Referendum haben. Ich glaube, was damit aber passiert, ist im Grunde nur, dass man sozusagen das Argument, warum man vielleicht nicht weiter in die Fiskalunion geht, beim Land belässt. Ja, jedes Land muss sich jetzt selber für sich fragen, wollen wir da mitmachen? Und wenn wir da mitmachen wollen, müssen die Länder halt klar kriegen, wie sie mit ihren öffentlichen Meinungen umgehen wollen. Ansonsten ist sozusagen die Verantwortung für das Nicht-Mitmachen auch bei den Ländern und nicht mehr bei der Eurozone.
Und damit sprechen Sie eigentlich die zweite Option an, die Merkel und Sarkozy vorschlagen, nämlich dass ein neuer Vertrag der Euro 17 ausgehandelt wird. Dieses Europa mit zwei Geschwindigkeiten, das könnte die EU aber auch auseinandertreiben.
Das könnte sie, deswegen ist es nochmal ganz wichtig, auf der Tatsache der Inklusion zu bestehen. Wir haben ja auch verschiedenen Umgang damit. Also wenn wir uns zum Beispiel angucken, Polen und Großbritannien, der polnische Außenminister hat hier in Berlin eine große Rede gehalten vor einer Woche, wo er ganz klar sagt, die Polen wollen so schnell wie möglich Mitglied des Euros werden und sie begrüßen die tiefere Integration der Eurozone. Das ist eine ganz andere Diskussion als in Großbritannien, die jetzt, ich sag's mal ein bisschen profan, daran rummäkeln, dass die Eurozone sich weiter integriert und die Briten sind dagegen. Insofern Spaltung ja. Aber da muss man auch sagen, die Diskussion ist ganz alt. Wir hatten immer Diskussionen über Europa der zwei Geschwindigkeiten. Das heißt, im Grunde geht es darum, dass wir das, was wir schon länger gedacht haben, jetzt einfach auch mal machen. Und wir würden es machen, um de facto ja in einer historischen Sekunde die Eurozone als solches zu retten, die ja ohne einen weiteren Integrationsschub nicht überleben kann.
Aber dieses Machen ist ja schon was anderes als das zu denken. Und die Frage ist, ob das rechtlich überhaupt geht. Schließlich basiert der Euro ja eigentlich auf einem Vertrag mit allen 27 EU-Mitgliedern, aus dem dann 10 sich wiederum verabschiedet haben.
Ja, das stimmt. Da gibt es sicherlich rechtliche Probleme, die sind lösbar. Ja, ich glaube, es geht jetzt tatsächlich in erster Linie um ein politisches Signal und um ein politisches Momentum, das da lautet, hier gibt es Länder, die gewillt sind, um jeden Preis den Euro und Europa zu retten und zu verteidigen. Und wir machen, was dazu notwendig ist. Und wenn es notwendig ist, dass wir uns in einem anderen Kreis, ich sag mal Schengen-Style, zusammenschließen und auf einer neuen Vertragsgrundlage eine Art Euro-Plus-Vertrag machen, dann machen wir eben das. Jeder kann dazukommen, aber wir lassen uns nicht mehr aufhalten von Ländern, die sozusagen mauern.
Und dann könnte man beispielsweise auch Irland ausschließen, wenn die Iren in einem Referendum Nein sagen würden.
Ja, ich glaube nicht, dass die Iren Nein sagen werden. Ich glaube, die Iren haben gerade im letzten Jahr wieder wunderbar bewiesen, was sie für gute Europäer sind. Wo man halt ein bisschen diskutieren muss, sind über diese vermeintlichen roten Linien. Ja. Und da muss man einfach sagen, das, was wir jetzt vorhaben, ist das historische Experiment einer Haftungsgemeinschaft, einer Fiskalunion, einer politischen Union. Und bei diesem Projekt von historischer Dimension kann es für keinen Staat rote Linien geben. Ich glaube, das ist tatsächlich die Tragweite, um die es geht. Wir springen alle oder uns fliegt Europa in die Luft.
EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy schlägt ja einen eigentlich gegenteiligen Weg vor. Er schlägt einen Weg vor ohne neue Verträge, einen, der eben nicht durch die Parlamente müsste und schon gar nicht an die Urnen. Was halten Sie davon?
Ja, ich habe die Vorschläge gesehen und ich kann auch damit liebäugeln, weil das natürlich einerseits schneller ginge und ein bisschen pragmatischer und technischer wäre. Ich glaube nur, dass wenn man jetzt auch bewusst emotional argumentiert und bewusst mal fragt, was hat denn die Leute in den letzten Jahren in Europa gestört, dann ist es doch zweierlei. Erstens die zunehmenden sozialen Ungewichte, ja, Ungleichgewichte, zu denen ja die Art und Weise, wie der Euro im Moment funktioniert, auch ein bisschen beigetragen hat. Aber zweitens doch auch die mangelnde demokratische Legitimation. Ich glaube, die Leute sind profund proeuropäisch, in den meisten europäischen Ländern auch zu ihrer Mehrheit, aber sie wollen mehr Partizipation. Das heißt, alle Vorschläge, wie jetzt auch die von Herrn Van Rompuy, die letztendlich so ein bisschen darauf hinauslaufen, sich an der Öffentlichkeit vorbeizumogeln, ich halte das für nicht gut, weil ich glaube, in diesem historischen Moment, wo wir die EU aus dem 20. ins 21. Jahrhundert hinausführen, in eine eigentlich institutionell komplett verfestigte und auch neuartige Europäische Union. Das können wir nicht an den Bürgern vorbeimachen.
Aber bei allem Optimismus in den einzelnen Ländern scheint ja doch die Euro-Begeisterung nicht nur abzunehmen, sondern es scheint sozusagen ein eigentlicher Euro-Unmut da zu sein.
Ja und nein. Der Unmut ist nicht zu leugnen. Aber man muss auch unterscheiden zwischen einer grundsätzlichen Bejahung zu Europa und einer Problematisierung von, ist das noch richtig, was wir da mit dem Euro machen? Kann das so weitergehen, wie wir das mit der Erweiterung machen? Wo ist die demokratische Partizipation oder wo ist die soziale Gerechtigkeit? Darum, worum es geht, ist die Verquickung von zwei Diskussionen. Wir haben eine Diskussion, das ist die allgemeine, ich sag mal, Kapitalismuskrise, Bankenkrise, Finanzmarktkrise und so weiter, die sich ja auf unheilige Art mit der europäischen Schuldenkrise vermengt. Die Leute wollen schon Europa, sie wollen aber ein sozialeres Europa.
Einschätzungen der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero. Sie leitet das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations. So schwierig ist Putzen selten. 9 Monate nach der Atomkatastrophe hat das japanische Militär heute damit begonnen, die Gegend um das AKW Fukushima von radioaktiver Strahlung zu befreien. Ich habe unseren Mitarbeiter in Tokio, Martin Fritz, gefragt, wie gehen die Soldaten vor?
Also heute sind etwa 900 Soldaten in diese Sperrzone eingerückt. Die wollen in 4 Orten in den nächsten 2 Wochen mehrere öffentliche Gebäude von radioaktiven Partikeln befreien. Und diese Gebäude sollen dann ab Januar als Stützpunkte für private Firmen dienen, die auf Staatskosten die Sperrzone reinigen sollen. Beabsichtigt ist, alle Flächen mit einer Strahlung von mehr als 5 Millisievert pro Jahr zu reinigen. Ich sag mal zum Vergleich den Wert, der erlaubt ist, nämlich 1 Millisievert pro Jahr. Die Gebäude werden mit Wasser unter hohem Druck abgespritzt und vom Boden werden die oberen 5 Zentimeter abgetragen. Und in den Waldgebieten, die sind in Fukushima sehr verbreitet, will man das Laub vom Boden einsammeln und die Bäume beschneiden. Und das soll nach vorläufigen Schätzungen etwa 5 Milliarden Franken kosten.
Verseuchtes Wasser, verseuchtes Laub, verseuchte Erde. Wohin kommt denn all dieser verstrahlte Abfall?
Das ist, glaube ich, das größte Hindernis für diese Dekontaminierung. Die Menge selbst wird vom Umweltministerium auf 29 Millionen Kubikmeter geschätzt. Wenn man also die Sperrzone und die anderen Gebiete um die Sperrzone herum, die verstrahlt sind, reinigen würde, das entspricht dem Inhalt von 33 großen Sportstadien. Natürlich muss dieser Abraum erstmal irgendwo zwischengelagert werden. Aber die meisten Städte und Gemeinden, selbst die Gemeinden, die jetzt schon evakuiert sind, die wollen dieses Zeugs nicht haben. Und das hat sogar schon die ersten Testreinigungen hier verzögert. Und deshalb arbeiten jetzt die Experten, also die Privatfirmen, die das machen sollen, an Techniken, damit der Strahlenabfall möglichst gering ausfällt. Also eine Methode ist zum Beispiel, dass der verstrahlte Beton und das Mauerwerk zerkleinert wird und dann mit Wasser gewaschen wird. Und eine andere Methode ist von einer Gruppe von 11 Firmen entwickelt worden. Die haben eine Alge entdeckt, die besonders viele Isotope aufnimmt, 20 mal mehr als die jetzigen Filterstoffe. Und daraus wird ein Gel angerührt und das wird mit dem verstrahlten Boden vermischt und danach lässt sich der Boden wieder verwenden.
Das klingt alles ziemlich kompliziert. Wie lange wird denn das dauern, bis rund um Fukushima wieder Menschen wohnen können?
Ich glaube, die Regierung hat versucht, so die Hoffnung zu wecken, dass das etwa bis Ende 2012, vielleicht bis Mitte 2013 möglich sein wird. Wir haben etwa 90.000 Flüchtlinge aus dieser inneren Sperrzone. Sicherlich werden sich einige Gebiete schnell reinigen lassen, weil die ja nicht komplett gleichmäßig bedeckt sind mit Radioaktivität. Aber der frühere Premierminister Kahn hatte ja schon eingeräumt, dass es einige Gebiete geben wird, die auf Jahrzehnte unbewohnbar bleiben. Das heißt aber, wer wann wohin zurückkehren kann, das können wir jetzt noch gar nicht sagen, weil man einfach gar nicht flächendeckend gemessen hat in dieser Sperrzone und deshalb noch keine Aussage dazu treffen kann.
Aber macht denn diese Dekontaminierung überhaupt Sinn? Die Gegend um Tschernobyl hat man nach der Katastrophe dort ja einfach abgeriegelt.
Das Argument hier in Japan ist, das könne man sich nicht erlauben, weil die bewohnbare Fläche von Japan ist viel kleiner als in Russland. In Japan sind im Prinzip nur die Küsten besiedelbar und diese 20 Kilometer Sperrzone, die macht schon 3% der bewohnbaren Fläche aus, also darauf will man nicht verzichten. Andererseits finde ich, die Regierung sollte viel ehrlicher sein, ob diese Dekontaminierung überhaupt ein positives Ergebnis bringen wird. Wir haben hier einen bekannten Experten von der Universität Kobe, der hat in Fukushima Tests gemacht. Der hat also Häuser dekontaminiert und auch die Umgebung dekontaminiert und dann festgestellt, dass im Inneren der Gebäude der Strahlenwert nur um ein Viertel gesunken ist und gar nicht ausreichend gesunken ist, dass man dort wirklich leben darf. Also das Ganze würde letztlich darauf hinausläufen, dass das eine Riesenshow ist, die nächstes Jahr hier stattfinden wird, aber das Ergebnis wird gleich null sein und die Strahlung wird immer noch so hoch sein, dass niemand zurückkehren kann. Es werden nur viele Milliarden Yen bzw. Franken verpulvert worden sein.
Ist denn die Lage im havarierten AKW selbst unter Kontrolle? Das wäre ja eine Voraussetzung für eine Dekontaminierung.
Genau, also wir haben ja jetzt vor 2 Tagen gesehen, dass da wieder radioaktives Wasser ins Meer gelaufen ist. Also man bekommt doch das Gefühl, dass TEPCO selber die Lage auf diesem riesigen Atomkraftwerksgelände noch nicht im Griff hat. Da laufen also nach TEPCO-Angaben jeden Tag 3000 Leute rum. Und trotzdem kann das noch passieren, dass sich irgendwo hochradioaktives Wasser sammelt und ins Meer fließt. Also dieser Termin Januar lässt sich möglicherweise gar nicht halten.
Informationen aus Tokio von unserem Mitarbeiter Martin Fritz. Seit ein paar Wochen ist das Klima zwischen dem Westen und Russland wieder unterkühlt. Wenn heute und morgen in Brüssel die NATO-Außenminister und der NATO-Russland-Rat tagen, geht es bloß noch um Schadensbegrenzung. Vom Tauwetter der letzten Jahre ist nichts mehr zu spüren. Ob es um nukleare Abrüstung geht, um Syrien oder Iran, überall herrscht Blockade. Und die könnte sich verschärfen. Aus Brüssel, Fredrik Steiger.
In der Ära Bush waren die Beziehungen zwischen den USA und Russland angespannt. Eines der großen außenpolitischen Ziele von Präsident Barack Obama war es, sie zu verbessern. Bisher gelang das ganz gut. Freundliche Töne, konkrete Taten. Vom New Start-Abkommen über nukleare Abrüstung bis zu Verhandlungen über eine Raketenabwehr. Doch jetzt auf einmal erfolgt ein Rückschlag nach dem anderen. Zunächst kündigte Russland an, neue Interkontinentalraketen zu kaufen. Dann erklärte Präsident Dmitri Medvedev forsch, die NATO-Raketenabwehrpläne bedrohten Russland. Deshalb versetze man jetzt die eigene Raketenabwehr in Alarmzustand und erwäge gar, das New Start-Abkommen zu kündigen. Heute beschloss Moskau, Fliegerabwehrraketen in Kaliningrad zu stationieren, also mitten in EU-Europa. Zwar sollen jetzt im NATO-Hauptquartier in Gesprächen mit den Russen die Wogen geglättet werden, doch das dürfte kaum gelingen. Auf beiden Seiten dominieren scharfe Töne. US-Außenministerin Hillary Clinton:
We do have serious concerns about the conduct of the election.
Man habe große Bedenken nach den jüngsten Duma-Wahlen, monierte sie, zum Ärger der Russen, worauf deren Außenminister Sergei Lavrov, ohnehin nie ein Freund des Westens, die NATO-Afghanistan-Operationen kritisierte und einem US-Journalisten auf die Frage, warum Moskau das brutale Assad-Regime in Syrien stütze, trocken erwiderte:
Because we don't think so. We do believe that it is very important,
weil wir Gegendruck auf Damaskus sind und ebenso Gegendruck auf den Iran. Es gibt 2 Gründe für die neue Kälte. Der eine ist ein militärischer. Zwar betont jetzt US-Außenamtssprecher Mark Toner erneut, die NATO-Raketenabwehr richte sich nicht gegen Russland. Doch der russische Spitzendiplomat Dmitri Rogozin sagt ebenso deutlich, das glaube man eben nicht, denn Garantien dafür gäbe es keine. Für Moskau komme nur eine wirklich gemeinsame Raketenabwehr in Frage. Doch den Russen praktisch ein Vetorecht über Raketenstationierungen zu geben und nur gemeinsam mit Moskau den Abschussknopf zu drücken, das haben die NATO und die USA nie versprochen und das kommt für sie auch nicht in Frage. Resultat: Die Ende 2010 hoffnungsvoll begonnenen Raketenabwehrgespräche sind praktisch tot. Oder, wie NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen herumdrucksend zugibt,
as far as missile defense is concerned, progress has been slower than I had hoped and expected.
Die Fortschritte seien bescheiden. Die zweite Ursache der Verhärtung ist politisch. Bereits bevor er erneut Präsident ist, greift Wladimir Putin wieder stärker außenpolitisch ins Ruder. Ex-US-Außenministerin Madeleine Albright klagt, die Diskussionen zwischen Russland und den USA sowie der NATO würden leider für politische Kampagnen instrumentalisiert. Das trotz Manipulationen mäßige Duma-Wahlergebnis dürfte Putin erst recht zu noch mehr Nationalismus verleiten. Dazu braucht er Feindbilder. Umgekehrt taugt auch für den Westen Russland mit Putins Rückkehr an die Staatsspitze wieder als Feindbild, sagt Clifford Gaddy von der US-Denkfabrik Brookings Institution. Das Treffen des NATO-Russland-Rates in Brüssel täuscht deshalb nicht darüber hinweg. Von Tauwetter, von Annäherung keine Spur mehr, von der versprochenen weiteren atomaren Abrüstung ebenfalls nicht. Zwar beginnt kein neuer kalter Krieg, aber es wird wieder frostig zwischen Ost und West.
Fredrik Steiger. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio. Hier geht es weiter mit folgenden Stationen. Durban, wo Minister den Klimawandel stoppen sollen. Kenia, wo Arme zum Klimawandel beitragen. Und Wallisellen, wo das Tram den Boom bringt. An der Klimakonferenz im südafrikanischen Durban hat die entscheidende Runde begonnen, die Ministerrunde. Die Umweltminister sollen die festgefahrenen Verhandlungen über ein neues internationales Klimaabkommen doch noch in Gang bringen. Doch die Schwellenländer sperren sich. Aus Durban, Martin Dohr.
Der Anfang dieser Geschichte gibt noch etwas Zuversicht. Offen ist das Ende.
We are ready to commit to a second commitment period, even though the family.
Die EU-Klimakommissarin Connie Hedegaard will vorwärts machen. Wir sind bereit, sagt sie, uns auf eine Verlängerung des Kyoto-Vertrags zu verpflichten. Auch wenn die Gruppe der Länder, die dazu bereit sind, schrumpft. Aber was die EU anbietet, hat einen Preis.
We need reassurance that if we lay down a bridge to the future, then some others will follow us.
Wenn wir jetzt eine Brücke schlagen zur Zukunft, sagt Hedegaard, dann müssen wir sicher sein, dass uns andere auch folgen. Der Schweizer Staatssekretär Bruno Oberle übersetzt die Metapher. Er will, wie Hedegaard, heute schon sehen, was nach der zweiten Kyoto-Periode kommt.
Wenn gleichzeitig die Diskussion beginnt, wie diese zukünftigen Regeln aussehen und dass wir mit Garantie wissen, die Kyoto-Phase 2 die letzte ist und dann die nächste Phase machen wir alle im gleichen Bus.
Kyoto 2 soll es nur geben, wenn in Durban mindestens ein verbindlicher Zeitplan für die Verhandlung eines Nachfolgevertrags beschlossen wird, der dann für alle gilt, nicht nur die Kyoto-Parteien, sondern auch für die USA, für die Entwicklungs- und Schwellenländer. Und hier bleiben schon einige an der Brücke stehen und zögern. Die Gruppe der afrikanischen Staaten tritt höflich zur Seite und wartet auf die Industrieländer.
We'd like them to show us climate leadership in the way they've shown us economic leadership, they've shown us political leadership, democratic leadership and sometimes even military leadership.
You first heißt das. Und Tosin Mbanu Mbanu, der Vorsteher der African Group, klingt dabei leicht ironisch. Wir wollen jetzt Leadership der Industriestaaten sehen, so wie sie uns wirtschaftlich gezeigt haben, politisch, demokratisch und manchmal auch militärisch. Indiens Verhandlungschef Shyam Saran wird deutlicher. Er setzt den neuen Kurs seiner Regierung um und der klingt bisher sehr unnachgiebig. Indien will heute nur eine zweite Kyoto-Periode und alleinige Verpflichtungen für Industriestaaten, hohe CO2-Reduktionen, Finanz- und Technologiehilfe für den Kampf der armen Länder gegen die Folgen des Klimawandels. Die Frage nach einem umfassenden neuen Vertrag wischt Shyam Saran giftig zur Seite.
The question comes that what comes first, the action or legal treaties? I wish if treaties could solve, laws could solve the problems, life will be very easy for us.
Was ist denn wichtiger, fragt Saran, zu handeln oder Verträge zu unterschreiben? Wenn Verträge unsere Probleme lösen könnten, wäre das Leben einfacher. Übersetzt heißt das, wir tun genug und wir lassen uns zu nichts verpflichten. Überraschend deutlich wirkt Chinas Öffnung. Ein neuer, rechtlich verbindlicher Klimavertrag nach der Kyoto-Verlängerung wird nicht mehr rundweg abgelehnt. Und das hat andere Staaten unter gewissen Zugzwang gesetzt. Der brasilianische Diplomat Luis Alberto Figueiredo Machado tönt schon wie ein Verbündeter Europas, wenn er einen neuen Vertrag fordert mit strengen und bindenden Regeln. Aber da fehlt was. Die Reduktionsverpflichtungen, die sogenannten Targets. Und tatsächlich windet sich der Brasilianer bei seiner Antwort.
Well, here depends on what you call emissions target. We have a target internally that is in our law, a law that was passed by Congress. So we already have clear targets.
Kommt drauf an, was man unter Targets versteht. Wir haben ja schon gesetzlich festgelegte Reduktionsziele. Definitionsfrage, also auch hier. Was der Brasilianer sagt, heißt, uns schreibt man nichts vor. Und da kommt dann schon alles wieder ins Rutschen. Die Schwellenländer scheinen mehrheitlich nicht bereit, heute schon sichere Zusagen zu machen über spätere Verpflichtungen. Und das macht das Ergebnis der Durban-Konferenz sehr unsicher. Am optimistischsten zeigt sich ausgerechnet der indische Diplomat Shyam Saran.
All of us will go from Durban with smiling faces.
Ich bin sicher, dass wir am Ende alle mit lächelnden Gesichtern Durban verlassen, sagt Saran. Es ist aber immer noch wahrscheinlicher, dass vielen das Lachen vergeht.
Auslandredaktor Martin Durre aus Durban. Während die Umweltminister um ein neues Klimaabkommen ringen, ist der Klimawandel längst auch in den Ländern Afrikas angekommen. Ostafrika erlebte diesen Sommer eine Jahrhundertdürre. Nun verursachen Regenstürme sintflutartige Überschwemmungen. Allein in Kenia haben in den letzten Tagen Zehntausende ihr Dach über dem Kopf verloren. Aber die armen Kenianer sind nicht nur Opfer, sie tragen auch zum Klimawandel bei. Afrika-Korrespondent Patrick Wülser.
Staubig und trocken ist es im nördlichen Kenia und karg die Vegetation. Dornige Akazien überall, gelegentlich ein Baobab, ein dicker Baum mit knorriger Krone. Am Wegrand steht eine Frau neben einem rauchenden Haufen. Das sei ein Dumbia, erklärt sie in ihrer Muttersprache Kikamba. Ein Dumbia ist nicht irgendein Haufen, sondern ein traditionelles Handwerk, erklärt uns Erubia Samendi. Zuerst werden Bäume gefällt und zerkleinert, sorgfältig geschichtet, dann kommt eine Lage Stroh, darauf lehmige Erde. Zur Windrichtung gibt es eine Öffnung, der Durchzug hält das Feuer eine Woche lang am Brennen und dank dem Lehm kann selbst heftiger Regen das Feuer nicht auslöschen. 5 Tage lang hat sie an ihrem Dumbia gearbeitet. 7 Bäumen wurden alle Äste abgehackt. Die Baumstümpfe stehen in Sichtweite. Erubia Samendi weiß, dass es nicht gut ist, die wenigen Bäume, die es hier noch gibt, zu fällen. Aber Erubia hat keinen Mann, dafür 5 hungrige Kinder zu Hause. Aus diesen 7 Bäumen kann ich 10 Säcke Holzkohle gewinnen. Diese verkaufe ich für 4.000 Schilling. 1.000 gehen weg als Lohn für die Holzfäller. Es bleiben 3.000, um Saatgut zu kaufen und im kommenden Jahr meine Familie zu ernähren. Aus einem Gebüsch am Wegrand springt Samuel hervor und gesellt sich zur Runde. Auch er ein Bauer, der Bäume verkohlt. Er ärgert sich über die Fragen des Mzungu-Journalisten aus dem fernen Nairobi. Selbstverständlich wissen wir, dass es schädlich ist, Bäume zu fällen. Hier wird es immer heißer, unser Vieh stirbt unterdessen fast jedes Jahr. Und wenn es einmal regnet, dann so heftig, dass es uns die Saat wegschwemmt. Nur, ich habe 9 Kinder. Wenn ich sie ernähren will, dann muss ich Bäume fällen und verkohlen. Nur gerade 3% der Menschen in Afrika haben Zugang zu elektrischem Strom. Billigster und überall verfügbarer Energieträger ist Holz bzw. Holzkohle. Charcoal Burning ist zugleich oft die einzige Einnahmequelle von Millionen von Afrikanerinnen und Afrikanern. Robert Mutui, Priester in dieser entlegenen Gegend, ist das Dilemma bekannt. Der Seelsorger kennt die Folgen des Klimawandels ebenso gut wie die Bibel.
The climate change has been very negative for us.
Früher kam die Regenzeit pünktlich im Oktober und im April. Jetzt kommt der Regen irgendwann, für 2 Tage oder gar nicht. Der Klimawandel brachte uns viel Leid. Kein Regen heißt hier auch keine Nahrung. Weniger CO2-Emissionen würde für uns heißen, dass der Regen wieder dann kommt, wenn er kommen sollte. Viele Bauern aus dem Norden Kenias, die alles verloren haben, ziehen in die Städte und bleiben in den Slums hängen. Den anderen bleibt oft nur das Charcoal Burning als Alternative, obwohl sie damit ihre eigene Lebensgrundlage zerstören. Ein Verbot wäre unmenschlich und sinnlos, sagt der Priester. Aber
so, even though people are suffering so much and they have no alternative of getting money, except
wenn die Leute so leiden, dass sie keine Alternative haben außer Charcoal Burning, dann helfen wir ihnen mit Setzlingen. Wir versuchen sie zu überzeugen, dass jeder gefällte Baum ersetzt werden muss. Keine einfache Aufgabe, denn es wird lange dauern, bis die gefällten Bäume nachgewachsen sind. Vorderhand sind über Kilometer nur die dicken Baobab-Stümpfe zu sehen. Eine afrikanische Sage berichtet, dass sich die Baobab-Bäume nach der Schöpfung bei Gott beklagt hätten, sie seien hässlicher als die restlichen Bäume. Zur Strafe habe sie Gott ausgerissen und verkehrt in den Boden gestoßen. Hier im Norden Kenias scheint es fast, als ob die Baobab-Bäume ein zweites Mal bestraft werden.
Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Ab ins Museum. Das war lange die Devise, wenn es um Trams ging. War. Heute sind Trams wieder in. Fast jedes Jahr wird in einer Schweizer Stadt eine neue Linie eingeweiht, diese Woche im Trendquartier Zürich West. Wieso dieser Tram-Boom? Colin Vinzenz hat im Glatttal nachgeforscht. Dort ist das Tram letztes Jahr angekommen.
Moliselle, Moliselle, was soll ich noch mein Moliselle?
Was soll man schon in Wallisellen? Fragte die Band Stiller Haas vor 11 Jahren. Wallisellen als Synonym für das Irgendwo im Nirgendwo. Das war einmal.
Wallisellen, Bahnhof.
Seit einem Jahr fährt das Tram nach Wallisellen als Teil der Glattalbahn. Man könnte auch sagen, es ist das Aglo-Tram für Zürich Nord. Das Tram verbindet das Zentrum von Wallisellen mit dem Flughafen und fährt dabei durch die Gewerbegebiete dazwischen, wo tausende Menschen arbeiten. Und Wallisellen ist gewachsen in den letzten Jahren. Industrie und Gewerbe boomen. Warum, ist für Gemeindepräsident Bernhard Krismer klar.
Der große Entwicklungsschub unserer Gemeinde hat eingesetzt mit der Planung und der Realisierung schlussendlich der Glattalbahn.
In Wallisellen wird unterdessen immer mehr nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet. 14.000 Einwohner stehen 14.000 Arbeitsplätzen gegenüber. Das Tram wird geschätzt, die Fahrgastzahlen übertreffen die Erwartungen. Gemeindepräsident Krismer überrascht das nicht. Für einen SVP-Politiker nicht selbstverständlich, ist er vom Tram begeistert.
Wenn Sie heute hier in die Stadtbahn einsteigen, da können Sie sicher sein, dass Sie in 8-9 Minuten am Flughafen sind, währenddem dass Sie mit dem Bus im selben Stau stecken, den Sie im Glattal leider täglich erleben.
Jenseits der Tram- und Bahnschienen steht seit Jahrzehnten das Hochhaus des Glattzentrums. Dort hält das Tram direkt vor dem Eingang, was dem ältesten großen Einkaufszentrum der Schweiz zusätzliche Kunden bringt. Und der Boom geht weiter. Vor dem Glattzentrum eine riesige Baugrube, darüber 16 Baukräne. Zurzeit die größte Baustelle der Schweiz. Nochmals 3000 Arbeitsplätze und Wohnraum für über 1000 Leute entstehen hier in Wallisellen. Auf einem Gelände, das jahrelang eine Brache war. Auch das undenkbar ohne Glattalbahn, sagt der Gemeindepräsident.
Viele dieser Sachen waren schon lange spruchreif, wurden zum Teil über Jahrzehnte diskutiert und jetzt im Zuge der Glattalbahn mit der guten Erschließung jetzt realisiert.
Das Tram, ein Wundermittel der Stadtentwicklung? Christian Schmid, er ist ETH-Professor und bezeichnet sich selber als Stadtforscher. Er ist Soziologe an der Architekturabteilung der ETH und beobachtet die Zürcher Stadtentwicklung seit den 80er Jahren. Die Glattalbahn, das Aglo-Tram, ist auch aus seiner Sicht ein sinnvolles Projekt. Allerdings, betont er, fahre es in einem Gebiet, wo Raumplanung lange Zeit ein Fremdwort gewesen sei.
Da hat eigentlich die Stadtplanung komplett versagt. Also das waren dann die einzelnen Gemeinden, die geplant haben. Es ist ein sehr unstrukturiertes, fast schon chaotisches Stück Stadt entstanden. Und da war dann das Tram gewissermaßen die teure Stadtreparatur.
Das Tram hat also einen Einfluss auf die Stadtentwicklung, sagt Schmid, kann aber keine Wunder bewirken. Das gilt auch für das neue Tram fürs Trendquartier Zürich West. Zürich West ist in den letzten Jahren vom Industriestandort zum modernen Ausgeh- und Arbeitsviertel geworden. Alternative Nischen, die hier zwischenzeitlich in Industriebrachen entstanden waren, sind nach und nach wieder verschwunden. Solche Entwicklungen könne eine Tramlinie nicht umkehren.
Das Tram, das wird wahrscheinlich diesen Effekt vor allem noch verstärken. Also es wird dieses Provisorische, dieses Experimentelle, das dieses Quartier sehr stark ausgedrückt hat, wird es ein Stück weit noch auch beseitigen und letztlich nochmals den ganzen Investitionsprozess weiter vorantreiben.
Die Renaissance des Trams hat für Schmid viel mit einem Boom des Städtischen generell zu tun. Die Stadt sei heute im Gegensatz zu den vergangenen Jahrzehnten wieder in und das Tram gehöre da dazu.
Für viele Leute symbolisiert eigentlich das Tram das städtische Leben. Da, wo das Tram fährt, ist die Stadt.
Und darum, da ist Stadtforscher Schmid überzeugt, wird der Tramboom noch Jahre anhalten. Die Stadt Zürcher Verkehrsplanung ist da das beste Beispiel. Das Tram über die Hartbrücke kommt als nächstes, jenes nach Schlieren und Spreitenbach wird folgen. Und auch für die Glattaler ist das Tramnetz noch nicht fertig gebaut. Was Wallisellen schon hat, das Tram direkt am Bahnhof, im Dorfzentrum, sollen auch andere Gemeinden in der Region bekommen. Das seien keine Hirngespinste, stellt Gemeindepräsident Bernhard Krismer auf dem Bahnhof Wallisellen klar.
Die sind nicht nur denkbar, sie sind, in meinen Gedanken sind sie schon halbwegs gebaut. Wir sind glücklich, wir haben die Glattalbahn. Ich werde im gleichen Stil weiterkämpfen, dass unsere Nachbargemeinden diese Erschließung ebenfalls erhalten.
Das war der Bericht von Kurdin Wirtens und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser, für die Nachrichten Roger Brändlin, am Mikrofon Roman Fillinger.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.